Zeit, den Tempel zu bauen, Zeit, Gemeinde zu bauen. Wir sind im zweiten Buch Chronik, nicht Könige, wie ich letztes Mal aus Versehen gesagt habe, und zwar beim Tempelbau. Salomo ist dabei, alles gut herzurichten. Also, natürlich ist Salomo nicht derjenige, der alles macht. Und trotzdem wird er von Gott hier immer wieder als derjenige genannt, der alles macht. Weil Salomo ein Bild ist für Jesus. Und Jesus sagte, als Petrus bekannt hat, du bist der Christus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde gründen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Auch an dem Punkt kommt dann, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und ich kenne zumindest einen Pfarrer, der dann auch ganz klar sagt, nee, wir bauen überhaupt nichts an Gottes Reich. Ja, einerseits stimmt das, weil es Jesus ist, der baut. Andererseits, würden wir nicht mitbauen, wird es nicht gebaut. Also, Gott benutzt uns dazu. Und zwar kein hinterhältiges Benutzen. Er gebraucht uns dafür. Und er legt uns die Anliegen, die er hat, zum Bau des Tempels ins Herz. Dass wir tatsächlich dann auch erfüllt sind mit dem, was er tun möchte. Und so machen wir daran mit. Und trotzdem ist es letztlich Jesus, der es baut. Und so ist es auch mit Salomo. Wir haben beim letzten Mal schon einiges zum Tempel gehabt und heute geht's weiter. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Ich werde wahrscheinlich ziemlich in die Tiefe gehen. Andererseits, das macht mir jetzt überhaupt nichts aus. Wir haben keinen Zeitdruck, denn wenn Jesus vorher wiederkommt, sind wir halt dabei, uns damit zu beschäftigen, wie es geht. Und wenn er nicht wiederkommt, dann haben wir noch mehr Zeit und können noch mehr in die Tiefe gehen, weil es eben wichtig ist. Der Tempel, um einmal zu erkennen, was haben sie damals gemacht in Israel, um Gott anzubeten. Dann der Blick darauf, wie weist das auf Jesus hin und was hat Jesus gemacht in seinem Dienst für uns. Und dann auch noch die Frage, was bedeutet das für uns als Gemeinde? Und als Gemeinde in drei Varianten. Wir sind zum einen Gottes Tempel als Gemeinde durch Raum und Zeit. Das wäre jetzt Epheser Kapitel 2. Alle Christen von Pfingsten bis Jesus wiederkommt. Und überall auf der Welt. Dann ist es in 1. Korinther 3 die Gemeinde vor Ort. Also die Ortsgemeinde direkt dort am Punkt, wo es sein muss. Und wenn es halt ein paar mehr Gemeinden gibt, dann ist jede einzelne Gemeinde auch ein Tempel. Und schließlich geht es in 1. Korinther 6 um jeden einzelnen Christen. Also da sind diese Dreifaltigkeit in der Gemeinde, die Gemeinde durch Raum und Zeit, die Gemeinde vor Ort und jeder einzelne Christ. Also hat das für uns Konsequenzen. Und schließlich ist der Tempel auch ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Dass Gott im Himmel thront, in seinem himmlischen Tempel. Und von da geht es dann weiter. Also dann geht's los. Er, also Salomo, eben, er machte, aber andere haben es gemacht, aber Salomo hatte die Hauptverantwortung. Er machte auch einen kupfernen Altar. 20 Ellen lang und breit und 10 Ellen hoch. Das ist jetzt das erste Gerät im Tempel, das genauer beschrieben wird. Also eigentlich wird es gar nicht genau beschrieben. Das ist jetzt die komplette Beschreibung des Altars. Ganz kurz. Aber es kommt als allererstes, weil es der allerwichtigste Gegenstand ist. Auf dem Altar finden die Opfer statt. Und wenn ich richtig gezählt habe, sind es 6 Opfer, die man darauf darbringen kann. Nämlich Speis- und Trankopfer und 4 blutige Opfer. Also, die gibt es dann häufiger, aber auf alle Fälle, das sind diese Opfer. Was bedeutet das? Wie überall in der Bibel weist es auf Jesus hin. Das Speisopfer ist ganz einfach Mehl und Öl vermischt, wird draufgeworfen, ist damit ein Bild für Jesus, der das Brot des Lebens ist, was ja aus Mehl gemacht wird. Und das Öl, das dazukommt, ist der Heilige Geist. Das Interessante bei den beiden Sachen ist schon mal, Mehl kommt aus ganz vielen einzelnen Körnern. Und die werden dann zermahlen, kommen gewissermaßen unter ein eigenes Gericht und hinterher kommt das Mehl eben dabei raus und man kann nicht mehr erkennen, ist dieses Mehl jetzt von dem Korn, von dem Korn, von dem Korn. Und so ist es auch bei Jesus, wenn wir auf ihn blicken oder wenn Gott auf ihn blickt, dann sieht er gewissermaßen nicht, der Part ist jetzt da, der Part ist jetzt der, der Part ist jetzt der, der Part ist jetzt der, sondern es ist alles Jesus. Weil wir als Gemeinde Jesu Leib bilden. Gleiches beim Öl. Ganz viele einzelne Oliven werden wieder gepresst. Und was dabei rauskommt, da kann man auch nicht mehr unterscheiden. Es kommt von der Olive, kommt von der Olive, kommt von der Olive. Und dann noch das Trankopfer, der Wein, wieder Trauben, komm und ihr eigenes Gericht. Und man kann beim Wein auch nicht mehr erkennen, von welcher Traube es ist. Das Mehl als Bild für Jesu Leib, das Öl als Bild für den Heiligen Geist, der mit für uns einsteht in dem allen, und dann noch der Wein als Bild für sein Blut. Das wurde bei jedem einzelnen der blutigen Opfer geopfert. Und da die blutigen Opfer sind wie folgt, findet man mit dem Speis- und Trankopfer in 1. Mose 3, 1-7. Da ist das Brandopfer. Das Brandopfer ist das Opfer, da wird alles verbrannt vom Tier. Ein tadelloses Tier, muss es immer sein, wird komplett verbrannt. Da bleibt nichts übrig. Es ist ein Anbetungsopfer. Weil man bei diesem Opfer komplett Gott sagt, du kriegst alles. Als Bild für Jesus, er hat sich vollständig dahingegeben, um Gott die Ehre zu geben. Das finden wir im Johannesevangelium wieder. Da sagt Jesus dann nämlich an diversen Stellen, dass der Vater sich verherrlichen soll. Verherrliche du deinen Namen, wie du es schon vorher getan hast. Verherrliche deinen Namen. Du hast mich verherrlicht, wie ich dich verherrlicht habe. Und alles Mögliche kommt immer wieder bei Johannes vor. Und auch wir als Christen sollen unser Leben ganz Gott hingeben. Nichts zurückhalten, das ist immer wieder schwierig. Aber tatsächlich an dem Punkt zu sagen, ich gebe mich voll und ganz Gott hin. Wie sich Jesus voll und ganz hingegeben hat. Ich halte nichts zurück, nichts von dem, was mir in dieser Welt gehört, will ich festhalten, sondern du kriegst es und dabei bleibt's. Und das Interessante ist, am Ende kam das Leben wieder. Jesus kam wieder zurück ins Leben und auch bei uns dürfen wir sehen, was wir Gott komplett geben, das gibt er uns wieder. Das beste Beispiel dafür ist Abraham mit Isaak. Nämlich das Opfer, das er da machen soll, ist dieses Brandopfer, dieses komplette Opfer. Gott hat an dem Punkt nicht zugelassen, dass Isaak geopfert wurde, aber eigentlich wäre es fast soweit gewesen. Also Gott hat symbolisch alles soweit laufen lassen und dann an dem Punkt gesagt, nein, mach nicht. Kriegst hier ein Ersatzopfer. Und im Hebräerbrief heißt es, er bekam ihn, also Abraham bekam Isaak als Bild für die Auferstehung wieder zurück. Erstes blutiges Opfer auf dem Altar. Das nächste ist, Moment, jetzt muss ich selber, das Dankopfer oder Friedensopfer. Also tatsächlich hängt mit dem Wort Shalom zusammen im Hebräischen. Und Shalom heißt natürlich Frieden, aber Frieden bedeutet im Hebräischen noch viel mehr. Das bedeutet Wohlergehen. Dass es einem gut geht. Und dazu gehört das materielle Gutgehen, dazu gehört das seelische Gutgehen, dazu gehört auch das physische Gutgehen, also dass man gesund ist. Spielt alles mit rein. Beim Dankopfer oder Friedensopfer gibt es eine Dreiteilung. Derjenige, der opfert, der bringt erstmal eine Gabe, die besten Sachen, auf den Altar. Der Priester bekommt auch etwas davon, weil der Priester ja körperlich arbeitet und Gott hat dadurch verfügt, dass die Priester dadurch versorgt werden, durch das, was am Altar ist. Und dann bekommt derjenige, der geopfert hat, auch noch etwas. Das heißt, es sind drei Parteien quasi am Essen. Gott verzehrt durchs Feuer. Der Priester verzehrt dann auch noch wieder eine gute Keule. Und der geopfert hat, der verzehrt auch. Und dann darf er noch alle möglichen anderen dazu einladen. Der den Preis bezahlt, darf noch einladen. Und dann haben Gott, Priester und die anderen Menschen Tischgemeinschaft. Und im Orient ist Tischgemeinschaft wesentlich mehr als bei uns. Bei uns kann man mal irgendjemanden zu Gast haben. Im Orient hat man nur Leute zu Gast, mit denen man wirklich gerne was zu tun haben möchte. Darum sind die Pharisäer und Schriftgelehrten auch so schockiert, wenn Jesus immer wieder bei Zöllnern und Sündern einkehrt und mit ihnen am Tisch sitzt. Das geht doch nicht. Man macht sich doch nicht eins mit den Sündern. Weil das ist eine der Ansichten, die man damals hatte. Wenn wir von demselben Essen essen, dann werden wir eins, weil wir dieselben Nahrung, weil wir dieselben Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und jetzt kommt da der Messias und macht sich eins mit diesen Sündern. Das geht doch nicht. Und natürlich dann auch noch beim Abendmahl sitzt er wieder mit seinen Jüngern am Tisch und sie essen zusammen. Vom Passahlamm, das auch geopfert worden ist, vom Brot und trinken vom Wein. Und dann hat es noch einen wunderbaren Aspekt, den mag ich aktuell sehr. Wenn ich zusammen mit jemandem Tischgemeinschaft habe, dann sind wir einander verpflichtet, im Kampf beizustehen. Das ist bis heute bei den Beduinen so, wenn ich verfolgt würde von einem Beduinenstamm und käme zu einem anderen Beduinenzelt, könnte ich reinlaufen und es würde reichen, wenn ich meine Zunge berühre mit dem Finger und den Salzstein, der auf dem Tisch steht. Dann hätte ich mit denen Tischgemeinschaft und sie wären verpflichtet, mir gegen die anderen beizustehen. Wenn man das jetzt wieder darauf münzt, okay, gerade beim Abendmahl haben wir mit Gott Tischgemeinschaft und er kämpft für uns und er tut es sogar, wenn wir uns das erste Abendmahl angucken, wenn wir ihn alle komplett verlassen. Also es war ja keiner der Jünger, der sich richtig zu Jesus gestellt hat. Petrus hat es versucht, Johannes auch so ein bisschen, aber ansonsten keiner. Und trotzdem hat Jesus seinen Teil durchgezogen und hat für uns am Kreuz gekämpft und den Sieg errungen. Und zum Beispiel, wenn wir 1. Samuel 1 angucken, das Opfer, das dort dargebracht wird, ist auch dieses Dankopfer, von dem Hannah dann isst, nachdem sie die Zusage bekommen hat und weiß, jetzt esse ich, jetzt habe ich mit Gott Tischgemeinschaft und danach wird sie schwanger, weil sie weiß, Gott steht für mich ein. Noch ein Opfer. Das Sündopfer. Übrigens, das Dankopfer wäre jetzt vor allem bei Lukas zu finden, weil Jesus dort so oft zu Besuch ist bei den Leuten. Das fängt schon damit an, dass im Lobgesang von Zacharias gesagt wird, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Man kommt an späteren Stellen auch noch, in Lukas 7 zum Beispiel, als Jesus den Jüngling der Witwe von Nain auferweckt, da sagen die Leute, Gott hat sein Volk besucht. Und er kommt halt bei allen möglichen Leuten zu Besuch. Das größte Beispiel ist bei Zachäus. Und dann noch ganz am Ende übrigens noch nach der Auferstehung auch noch mit den Emmaus-Jüngern. Also es zieht sich durchs ganze Evangelium durch. Jetzt Sündopfer. Das ist der eigentlich wichtigste Aspekt für uns. Das Sündopfer wurde verbrannt auf dem Altar und dann wurde es alles, was dazugehört hat, rausgebracht vor die Stadt und dort auf den Müll geworfen. Und Jesus ist draußen vor der Stadt hingerichtet worden. Auf dem Tempelplatz verurteilt, also oder im Tempelbezirk verurteilt, zumindest im gröberen Tempelbezirk, und dann draußen vor der Stadt gestorben. Und das Sündopfer musste eigentlich für jede einzelne Sünde getan werden, derer man sich bewusst war. Beim Gesetz des Mose war es allerdings nur für Vergehen, die man aus Versehen begangen hat. Sobald man willentlich was getan hat, gab es nichts. Außer man kann jetzt noch argumentieren, dass das halt tatsächlich sich geändert hat, immer am Yom Kippur, am Versöhnungstag. Also einmal im Jahr dann doch wieder alle Sünden weg. Puh, gut. Und dann noch ein Opfer, das Schuldopfer. Das mit dem Sündopfer ist dann nochmal ganz klar bei Markus übrigens. Also das kommt jetzt auch bei Matthäus ein bisschen vor, aber das liegt nur daran, dass Schuld- und Sündopfer sich so ähnlich sind. Dass Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als eine Erlösung für viele. Jetzt das Schuldopfer. Schuldopfer ist ein bisschen anders als Sündopfer. Eigentlich ziemlich gleich, das überlappt sich an vielen Ecken. Und man sieht es bei Matthäus und Markus, die überlappen sich auch an vielen Ecken. Beim Schuldopfer ist es, wenn ich etwas getan habe und dabei ist ein Schaden entstanden. Und dann muss ich nicht nur dieses Schuldopfer bringen, sondern ich muss demjenigen, dem der Schaden geschehen ist, 120% zurückzahlen. Also den fünften Teil nochmal dazu. Und das ist das Interessante, das sehen wir bei Jesus im Matthäus-Evangelium, gerade bei seiner Kreuzigung. Er stirbt und dann heißt es ja, die Erde bebte und die Gräber taten sich auf. Und als Jesus dann auferstanden ist, also wenn man es so liest, könnte man erstmal meinen, die stehen direkt auf, aber es ist dann, wenn man ein bisschen weiter denkt, ja, eigentlich logisch, also als Jesus auferstanden ist, reißt er sozusagen gleich nochmal ein paar mehr Leute aus dem Tod mit raus. Dass diese Gerechten wieder mit auferstehen. Und sie sind vielen in der Stadt erschienen. Was da mehr draus geworden ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht gibt es irgendwelche jüdischen Legenden noch dazu. Das ist alles am Altar. Der erste und größte Gegenstand im Tempel. Am Altar entscheidet sich alles. Auf dem Altar brennt das Feuer, das von Gott entzündet ist. Also es wird hier nochmal von Gott entzündet. War schon bei der Stiftshütte von Gott entzündet worden. Und dort geschieht das Wichtigste für uns. Das Allerwichtigste, das Zentrale unseres Glaubens. Und nur von dort aus habe ich den weiteren Zugang zu Gott. Doch, das nehme ich jetzt hier direkt noch mit rein. Es ist beim Tempel so gewesen, in den Tempel konnten nur die Priester rein. Und dann gab es ja noch das Allerheiligste, da konnte nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein. Aber wir stehen quasi über dem hohen Priester. Als Gemeinde Jesu sind wir seine Braut und wir sind Kinder Gottes. Israel hat eine ganz andere Aussicht, er hat eine ganz andere Bedeutung. Wir sind Familie, wir dürfen nicht nur in den äußeren Vorhof, wir dürfen nicht nur in den inneren Vorhof, wir dürfen nicht nur in den Tempel, wir dürfen ins Allerheiligste. Und das mit Freimut, so wird es bei Luther übersetzt, man kann es sogar mit Dreistigkeit übersetzen. Aber gute Dreistigkeit. Also es gibt ja Leute, für die ist Dreistigkeit nur ein schlecht besetztes Wort. Es ist tatsächlich eine gesunde Dreistigkeit. So wie ein kleines Kind mitten in der Nacht zu den Eltern ins Schlafzimmer kommen darf. Über jeden anderen würden sie sich beschweren. Aber beim Kind, nee, völlig in Ordnung, ist ja das Kind. Darf da rein, auch wenn es der privateste Raum des Hauses ist. So viel schon zum ersten Vers erzählt. Ich erzähle vielleicht noch mehr zu den anderen Versen, aber wir haben ja auch Zeit. Und er machte das Meer, gegossen von einem Rand zum anderen, 10 Ellen breit, ganz rund, 5 Ellen hoch, und eine Schnur von 30 Ellen konnte es umspannen. Was ist das Meer? Also wir denken dann gleich so an die Nordsee oder die Ostsee. Meer kann auch bedeuten eine riesige Schüssel. Weil es halt so eine große Schüssel ist, in der Wasser drin ist, dass es schon fast einem Meer gleichkommt. Das finden wir übrigens auch in der Offenbarung. Hier ist es das eherne Meer oder das kupferne Meer, also aus Bronze gemacht. Wird hinterher auch nochmal kurz beschrieben, wofür es ist. Und dort in der Offenbarung ist es ein gläsernes Meer. Also im Tempel noch aus Kupfer. Das lag auch daran, dass man Glas dort in der Gegend noch nicht erfunden hatte. Ich glaube, die Römer hatten es schon. Aber das ist jetzt, das ist ja 1000 vor Christus ungefähr. Da bin ich mir nicht mit all den Erfindungen so ganz sicher. Aber als Johannes dann in der Offenbarung sieht, sieht er nicht mehr ein kupfernes, sondern ein gläsernes Meer. Und das Kupfer hatte diese besondere Eigenschaft, man hat früher Spiegel daraus gemacht. Das heißt, man konnte da reingucken und hat sich ein bisschen gesehen. Und worum es da gleich noch mehr geht, sage ich dann. Und unter ihm umgaben es ringsherum Gestalten, gleich Rindern. Und es waren um das Meer her 10 Knoten je Elle. 2 Reihen bildeten die Knoten, die bei einem Guss mit angegossen waren. Also darunter stehen Rinder, wir kriegen im nächsten Vers gleich mit, es waren 12 Stück. 12 Stück für Israel, für die 12 Stämme Israels. Warum? Weil Gott sein Volk auch als, nicht nur als Hornochsen da sieht, sondern die sollen sich eben ganz als Opfer hingeben. Sie sollen ihm ganz gehören. Wie auch wir als Gemeinde Gott ganz gehören sollen. Und sie stehen und auf ihnen ruht dieses riesige Meer. Mit dem Wasser da drin. Wasser ist in der Bibel ein Bild für das Wort Gottes. Und dann komme ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Das Interessante ist, hier werden Maße angegeben. Bei der Stiftshütte waren keine Maße angegeben. Das hat dann in dem auch noch wunderbar die Bedeutung, dem Wort Gottes brauchen wir kein Maß setzen. Hier hat es auf einmal Maße. Spricht aber auch davon, dass das Wort Gottes in seiner Gesamtheit da ist. Dass er weiß, so viel ist es, so viel gebe ich dir weiter, aber du hast genug davon. Es stand aber auf 12 Rindern, das habe ich gerade schon gesagt, von denen 3 nach Norden gewandt waren, 3 nach Westen, 3 nach Süden und 3 nach Osten. Und das Meer stand oben auf ihnen und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Die Stärke seiner Wand war eine Hand breit und sein Rand war wie eines Bechers Rand. Und wie eine aufgegangene Lilie und es fasste 3000 Eimer. Also quasi eine Blume, die dort drauf ist, auf dem Rücken der Rinder. Sie gucken in alle 4 Himmelsrichtungen, weil es Gottes Volk aus allen 4 Himmelsrichtungen zum Tempel kommt. Und sie gucken vom Wort Gottes aus in die Welt hinein. Oft machen wir es so, wir gucken aus der Welt heraus in Gottes Wort hinein. Und versuchen das, was wir hier in der Welt sehen, damit reinzulesen. Und dann kommen ganz oft irgendwelche politischen Predigten dabei heraus. Also politisch, ob es jetzt also wirklich weltpolitisch ist oder ob man irgendwie versucht, in der Gemeinde Politik zu machen oder was auch immer, so soll es nicht sein. Sondern wir sollen vom Wort Gottes her gucken und dann raus in die Welt blicken. Dass Gott uns durch sein Wort zeigt, wie sieht es denn aus in der Welt? Und dann haben wir zum einen ziemlich schlimme Bilanzen. Man kann sich im Römerbrief Kapitel 1 angucken, Vers 18 bis 32. Da beschreibt Paulus, wie widerwärtig die ganze Menschheit ist. In den nächsten 2 Kapiteln wird es nicht besser. Doch es wird am Ende besser. Weil er sagt, okay, wir sind alle schuldig und werden gerecht durch den Glauben. Aber es ist tatsächlich, man guckt drauf, von Gottes Wort aus, nichts zu machen. Und dann aber tatsächlich auch das. das Wort Gottes, das hineinspricht und sagt, durch den Glauben an das Opfer Jesu, da wirst du gerettet. Und er machte 10 Kessel. Also das sind jetzt keine Kochtöpfe. Kann man, also ja, wenn man es erstmal so liest, denkt man es, aber wird hier noch weiter beschrieben. Von ihnen stellte er 5 zur Rechten und 5 zur Linken, um in ihnen zu waschen. Also Waschkessel. Nämlich, was zum Brandopfer gehört, sollte man darin abspülen. Das gehört zu den Vorschriften bei den Opfern. Wenn man sich das Ganze durchliest, da haben die Priester die Eingeweide, also die haben die Tiere auszunehmen. Und die sollen dann die Eingeweide waschen und die Eingeweide dann auf den Altar tun. Und man kann jetzt auch bei den einzelnen Eingeweiden nochmal richtig in die Details gehen und da nochmal Evangeliumsbotschaften rausholen, das ist faszinierend. Aber auf alle Fälle, die Kessel dort, 10 an der Zahl. Warum? Naja, es könnte mal ein bisschen mehr Tempelbetrieb sein. Irgendjemand kommt auf alle Fälle mal und sagt, okay, ich will hier opfern, und wenn halt ein ganzes Volk, aus dem ganzen Volk dann immer wieder Leute kommen über den ganzen Tag, das summiert sich. Das heißt, man kann wenigstens schon mal 10 Tiere schlachten und die Eingeweide waschen, und dann, wenn das nächste Tier verbrannt ist, zieht man wieder eins oben drauf, es wird weiter verbrannt und so weiter. Und dann kommt hier jetzt noch, das Meer aber stellt er auf, dass sich die Priester darin waschen sollten. Das ist jetzt nämlich, die Priester kümmern sich ja um all das Zeugs, was bei den Opfern ist. Und danach gehen sie in den Tempel, um dort zu dienen. Also mitunter einfach nur Hunger, die Schaubrote liegen dort. Mitunter müssen sie halt ein bisschen Staub wischen oder halt sich auch um den goldenen Leuchter kümmern. Dass sie den reinigen, dass das Öl nachgefüllt wird, dass neue Dochte hineinkommen und alles Mögliche. Oder dann auch das Räucheropfer. All die Dinge müssen erledigt werden. Aber wenn man total mit Blut besudelt ist, ist er blöd. Also die Klamotten kann man nicht unbedingt das so schnell rauskriegen. Aber wenigstens Hände, Arme und Füße. Und dann steigen die hoch bei diesem ehernen Meer. Und gucken hinein und sehen durch das Wasser und das Kupfer wieder, wie sie aussehen. Und das ist eben auch, was das Wort Gottes für uns ist, ein Spiegel. Und dann sollen sie das einzig Vernünftige tun, sie sollen das Wasser nehmen, das Wort Gottes, und es auf sich anwenden. Also, ich gucke hinein und sehe, da bin ich dreckig, also nehme ich von dem Wasser, das mir gezeigt hat, da bin ich dreckig, wende es auf mich an und wasche den Dreck ab. Und so soll ich es auch mit dem Wort Gottes machen. Ich soll hineingucken und mir auch zeigen lassen, was ist bei mir nicht in Ordnung. Und dann das Wasser nehmen, das Wasser des Wortes, und es auf mich anwenden. Dass der Dreck, der bei mir ist, rauskommt, dass der runterkommt. Jesus sagt im Johannes 15, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Gottes Wort ist dafür da, dass es uns sauber macht. Aber an manchen Punkten müssen wir halt selber ran und sagen, okay, ich nehme das an, dass das Gottes Wort ist für mich, und wende es auf mich an. Und dann bin ich dadurch rein und kann weiter hinein ins Haus Gottes gehen. Er machte auch 10 goldene Leuchter, wie sie sein sollten, und stellte sie in die Tempelhalle, 5 zur Rechten und 5 zur Linken. 10 goldene Leuchter. Mitten im Tempel steht schon der eine goldene Leuchter, die Menorah. Und das hier ist genau das gleiche Wort für Leuchter, Menorah. Diese 7-armigen Leuchter. Plötzlich kommt mehr Licht in den Vorhof. In die Vorhalle. Und da kommt jetzt noch was ganz Interessantes. Da gucken wir auch noch mal in die Offenbarung. Da können wir nämlich erkennen, was genau diese Leuchter bedeuten. Es gibt noch ein paar mehr Sachen dabei, aber auf alle Fälle das. Also Johannes ist ja auf der Insel Patmos verbannt. Ja, verdammt fühlte sich auch ein bisschen. Und dort ist es an einem Sonntag tatsächlich, dass er diese, dass er das Buch der Offenbarung bekommt. Wenigstens den Anfang. Und dann beschreibt er, dass er alles Mögliche hört. Er hört diese Riesenstimme. Und in Kapitel 1, Abvers 12 heißt es dann: Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einer, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Er beschreibt Jesus noch weiter. Das hier, was zuerst beschrieben wird, ist Jesus unter diesen 7 Leuchtern. Hier sind 7 und nicht 10. Warum, weiß ich jetzt nicht. Also außer, dass es halt um die Sendschreiben geht. Und wie er Jesus beschreibt, angezogen, das ist das Gewand des Hohenpriesters. Mit einem Gürtel hier oben. Also das ist ein Ziergürtel eher als, genau. Aber auf alle Fälle, Johannes sieht Jesus zwischen den 7 Leuchtern. Und ganz am Ende des Kapitels wird dann nochmal ihm gesagt, was es überhaupt bedeutet. Das Geheimnis der 7 Sterne, die auch noch erwähnt wurden, die du gesehen hast in meiner rechten Hand. Und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Da stehen diese Leuchter im Tempel als Lichter, die auch mitunter durch die ganze Nacht hindurch brennen. Wenn ich es nicht gleich vergesse, dann erzähle ich das auch noch. Und jetzt geht Jesus hier darauf ein, diese 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Jetzt kann man tatsächlich, kommen manche an mit, ja, das bedeuten 7 Gemeinden, weil die 7 Gemeinden sind ja keine Leuchter. Na, warum soll Gott nicht die Gemeinden erstmal so sehen? Warum? Weil Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Hat er ja auch nicht symbolisch gemeint. Also wir leuchten, obwohl wir nicht leuchten. Also wir leuchten nicht nur symbolisch, wir leuchten ja echt, dadurch, dass wir da sind, aber wir leuchten halt in die geistliche Welt hinein. Das ist manchmal das Problem bei der biblischen Sprache, dass wir denken, es muss alles zu 100% in die materielle Welt passen und kapieren nicht, dass es in der geistlichen Welt ja durchaus so sein kann. Das verstehen wir nicht unbedingt. Und jetzt werden diese Leuchter quasi jeweils angesprochen. Einmal die Engel und dann die Leuchter. Und die erste Gemeinde, die hat es gleich mit den Leuchtern, das lese ich dann auch noch einmal vor. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Was heißt das? Also er hält die Sterne in seiner Hand. Das heißt, er besitzt diese Engel und er läuft unter den Leuchtern. Wo stehen die Leuchter? Im Tempel. Also Jesus sagt zur Gemeinde in Ephesus, ich gehe zwischen den Leuchtern her. Ich bin gerade mitten im Tempel. Ich bin an dem Ort, wo ich euch vor Gott vertrete. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's doch nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Also Jesus sagt erstmal wirklich das Gute bei der Gemeinde, was die gemacht haben. Und dann kommt, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Also er spricht gerade die Gemeinde in Ephesus an, spricht aber auch jeden einzelnen Christen damit an. Irgendwann hat jeder mal angefangen im Glauben. Für die einen ist es, dass sie reingewachsen sind, für die anderen ist es, dass sie später zum Glauben gekommen sind, aber jeder hat irgendwie angefangen. Und an diversen Punkten muss Jesus sagen, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist das, was in mir passiert ist, als ich tatsächlich erkannt habe, dass Gott mich liebt. Und dass ich darin vorausgegangen bin. Eine Gemeinde oder auch ein Christ, bei dem es nicht so ist, der vergessen hat, was diese erste Liebe eigentlich bedeutet, der kann die alten Sachen alle noch machen. Der kann mitunter genau das gleiche Programm haben wie sonst, aber es ist nicht dasselbe. Da ist es nur noch eine religiöse Praxis. Und es kommt nichts dabei raus. Weil er sich damit nur um sich selber dreht, aber nicht auf Gott blickt. Paulus sagt den Ephesern, all eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Aber wenn ich die Liebe nicht habe, sagt er den Ephesern. Und hier geht es um die Epheser. Wenn ich die Dinge nicht in Liebe tue, schreibt Paulus an die Korinther, bringt es nichts. Also wieder diese Liebe, wieder neu überwältigt werden von der Liebe Gottes. Und das ist dieses, tue die ersten Werke, sei wieder überwältigt. Manchmal muss man sich auch wieder da hineinfinden, dass man wieder bewusst sagt, ich mache das hier jetzt, weil Gott mich liebt und auch weil ich Gott liebe. Und daraus, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, daraus entwickelt sich wieder diese tiefe Beziehung, die früher mal da war. Soll wohl auch unter Menschen funktionieren, dass man sagt, ich mache jetzt einfach das, was ich früher schon gemacht habe, und zwar ganz bewusst. Und dadurch entwickelt sich wieder was. Und so auch hier. Und jetzt aber, sagt Jesus, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter hinwegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Geht noch ein bisschen weiter, aber das ist nicht mehr wichtig für das, was jetzt ja eigentlich dran ist. Aber er sagt, ich nehme deinen Leuchter weg. Das heißt, du warst mal Licht im Tempel. Aber weil deine Liebe nicht mehr stimmt, muss ich den Leuchter am Ende wegnehmen aus dem Tempel raus. Du gehörst nicht mehr dazu. Und das Krasse ist, Ephesus gibt es nicht mehr. Ephesus gibt es noch also als historische Stätte, aber nicht mehr als Stadt. Zum Beispiel die nächste Gemeinde, Smyrna, das ist das heutige türkische Izmir, die gibt es noch. Und sogar Laodicea, die ja mit der Jesus so ins Gericht gegangen ist, die hat bis in die Neuzeit existiert, die Gemeinde. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt gerade noch der Fall ist, aber auf alle Fälle, wenigstens bis vor kurzem haben sie noch existiert, wenn nicht sogar jetzt immer noch, weil die Buße getan haben, aber die in Ephesus irgendwie nicht. So, das sind die Leuchter. Anderer Aspekt dabei noch, diese Leuchter gab es auch im zweiten Tempel. Und gerade zum Laubhüttenfest. Das ist das Fest, bei dem man daran denkt, wie es in der Wüstenzeit war. Ganz Israel zeltet um Jerusalem herum, wohnen in diesen Laubhütten. Und sie erinnern sich daran, wie es war in der Wüste. In der Zeit ist der Tempel eigentlich die ganze Zeit offen. Und diese Riesenleuchter, die dort stehen im Tempel, die brennen auch die ganze Nacht. Die brennen also das gesamte Fest über 8 Tage lang. Und dann, nachdem das Fest vorbei ist, kommen die Worte Jesu, ich bin das Licht der Welt. Also an dem Tag, an dem die Leuchter nicht mehr brennen, wo es sozusagen dunkel ist wieder in der Stadt, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er spricht da von sich, vor allem von dem Leuchter mitten im Tempel, also dem einen Leuchter, aber auch die anderen Leuchter sind sein Licht. Das sind wir als Gemeinde, das sind wir als einzelne Christen, aber auch dort scheint sein Licht durch uns. Und wenn wir uns dann auch darüber ärgern, dass die Zeiten dunkler werden, also bei hellem Tageslicht muss ich nicht mit Taschenlampe rumlaufen. Ich kann mit einer Taschenlampe rumlaufen, aber es bringt nicht viel. Aber wenn ich im Dunkeln eine Taschenlampe anmache, dann hilft's. Dann kann es nur so eine kleine Leuchte sein, aber es hilft. Und da, mitunter deswegen muss auch manchmal eben dunkle Zeit in der Welt kommen, damit unser Licht wieder besser leuchtet. Damit wieder Menschen mehr heimgeleuchtet werden. Jetzt im positiven Sinn. Ach, ich bin erstaunt, dass ich so weit gekommen bin bisher schon. Und er machte 10 Tische und tat sie in die Tempelhalle, 5 zur rechten und 5 zur linken. Und machte 100 goldene Schalen. Wofür sind diese Tische da? Die Tische sind für Dankopfer da. Wenn ich das Dankopfer dargebracht habe, muss ich ja irgendwo essen können. Und das ist tatsächlich in Gottes Haus, das gegessen wird. An diesen Tischen. Und da kann ich dann tatsächlich zu jedem Beliebigen sagen, komm noch mit an meinen Tisch. Du darfst noch mit Gott Tischgemeinschaft haben. Und das Interessante ist, man darf sogar von diesem Opfer, da gab es extra noch Küchen dann beim Tempel, dass man das da nochmal zubereiten konnte, von diesem Opfer kann ich sogar noch Fleisch mitnehmen. Wenn ich weiß, jemand ist nicht in der Lage gewesen, zum Tempel mitzukommen. Was weiß ich, jemand ist verheiratet und die Frau kümmert sich halt um das Kind, weil das Kind jetzt erst 3 Wochen alt ist, aber der Vater muss halt zum Tempel, weil es gerade Passafest ist. Gehen sie also hin. Und dann wird eben das Folgende gemacht. Er nimmt einen Teil dieses Opfers mit und bringt es seiner Frau. Und dann hat die Frau auch Tischgemeinschaft mit Gott, obwohl sie nicht beim Tempel war. Und hat so auch die Garantie, dass Gott für sie einsteht, obwohl sie es nicht hingeschafft hat. Ich finde das deswegen eigentlich ganz nett. In der katholischen Kirche ist es tatsächlich so, da kommt der Pfarrer dann noch rum und hat noch Hostien vom Sonntag, die er dann den Gemeindegliedern vorbeibringt, die es nicht zum Gottesdienst geschafft haben. Das ist so ein bisschen dieser Aspekt dabei. Das haben wir evangelisch ein bisschen verloren. Für uns ist das ja Brot, passt. Also hängt jetzt von der Strömung ab. Bei den Lutheranern ist noch mehr Richtung katholisch. Und dann gibt es aber die eher Reformierten, für die ist es nur Brot. Aber stellt euch das mal vor, wir würden tatsächlich für jemanden noch etwas mehr. Machen wir ja, wenn wir beim Neujahr die Bibelverse ziehen, dann nehmen wir ja für andere Leute auch mitunter ein Bibelwort mit. Und dann tatsächlich mal nach dem Abendmahl zu sagen, ich nehme jetzt noch ein Stück Brot mit für jemand anders. Das wäre es eigentlich jetzt. Das muss ich mal bei mir. Wir hatten erst Abendmahl. Also müssen wir 8 Wochen nach dem nächsten Abendmahl, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Aber auf alle Fälle, wir haben es jetzt ja häufiger. Beim nächsten Mal muss man mal dran denken, ich werde es vielleicht noch mal in die Runde werfen. Also dazu sind diese Tische da, dass man mit Gott in seinem Haus Tischgemeinschaft haben kann. Und dann eben sogar wildfremde Leute einladen kann, weil wir alle in Gottes Haus sind und dann mit ihm alle zusammen an den Tisch kommen und dann halt untereinander einander verpflichtet sind und auch sonst. Und so ist beim Abendmahl eben auch. Wir kommen da aus allen möglichen Regionen und Gegenden und was auch immer. Und wenn jemand zu Besuch ist, kommt er dort mit zur Gemeinde. Und dann ist die gesamte Gemeinde dort vor Ort plötzlich verpflichtet, für ihn mit vor Gott einzustehen. Er machte auch einen Vorhof für die Priester. Und einen großen Vorhof und Türen für den Vorhof und überzog die Türen mit Kupfer. Und setzte das Meer rechts vor das Haus nach Süden hin. Also, ein Vorhof für die Priester bedeutet, um den Tempel direkt herum ist eine Mauer. Ich glaube, die war sogar relativ groß, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Da konnte keiner rüber gucken. Das erinnert an die Stiftshütte. Denn die Stiftshütte hatte auch gewissermaßen eine Mauer. Das waren die Leinwände, aber die waren halt über 2 Meter groß, da konnte keiner rüber gucken. Weil klar ist, uns trennt etwas von Gott. Wir haben nur eine Möglichkeit, durch die Tür. Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Tür. Nur dadurch geht's. Und tatsächlich dann auch nur mit Opfertier. Die Priester durften so hinein, weil die auch Dienst getan haben. Und ansonsten kam jeder einzelne Gläubige nur in den innersten Vorhof hinein, wenn er ein Opfertier dabei hatte. Ansonsten gab es keine Möglichkeit. Und das war das Nächste, an das man an Gott rankommen konnte. Deswegen eben nochmal, wir als Gemeinde, wir als Christen sind wesentlich privilegierter. Weil unser Opfer schon lange geschehen ist. Und darum dürfen wir hinein in den Tempel. Und dann gab es eben noch einen Vorhof. Und später Hat Hesekiel ja noch mal eine Vision vom Tempel. Die hat man nicht ganz umsetzen können, aber sie haben gesagt, wir wollen so viel umsetzen, wie es geht. Und der Tempel zu Jesu Zeit war sozusagen eine Mischung aus Salomos Tempel und dem Tempel, den man bei Hesekiel gesehen hat. Oder den Hesekiel gesehen hat. Und da gab es noch mehr Vorhöfe. Da gab es den inneren Vorhof für die Priester, dann den nächsten äußeren Innenhof für die Männer, nochmal einen Vorhof für die Frauen. Und dann war da eigentlich nur eine kleine Mauer, also die war vielleicht so groß, dass man auch rüber gucken konnte, aber an dieser Mauer gab es ein paar kleine Türen und da stand dann in Griechisch, Hebräisch und Lateinisch, wer hier weitergeht und nicht zum Israel gehört, der wird auf der Stelle getötet. Und das Recht hatten die Juden, also das war das einzige Tötungsrecht, das sie hatten, den Rest haben sie an die Römer verloren. Das ist eine Trennwand. Und von der schreibt Paulus später im Epheserbrief, da haben wir den nochmal, Jesus hat die Trennwand weggenommen. Damit meint er zum einen diese Trennwand zwischen Juden und Heiden. Wo die Heiden auch in den Tempelbezirk kommen konnten, aber ganz weit weg. Das waren die, die ferne waren. Und dann gab es die, die nah dran waren. Das waren die Männer und sogar die Priester, die ganz nah dran waren. Die Mauer weg, die nächste Mauer weg, noch die nächste Mauer weg. Alle Mauern weg, dass wir direkten Zugang haben zum Vater. Aber diese Trennung besteht halt noch beim Volk Israel. Nur für uns nicht mehr, weil wir tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene sind. Und genau, er sagt, dass die Türen mit Kupfer überzogen, weil das Kupfer, was wir beim Altar auch finden, vom Gericht steht. Wir kommen nur hindurch, weil wir wissen, Jesus hat das Gericht für uns getragen. Nur in diesem Bewusstsein kann ich wirklich zu Gott kommen. Also ich kann natürlich auch zu Gott kommen, ohne dass ich mir permanent sage, oh, durch das Blut Jesu komme ich nun zu dir. Aber erst wenn mir das richtig bewusst ist, komme ich ganz nah. Weil ich dann weiß, ich komme nicht mehr als ich selber, ich komme nicht mehr als ich, der dreckige Sünder, sondern ich komme reingewaschen durch das Blut Jesu. Und das darf ich im Glauben annehmen. Und weiter mache ich heute nicht mehr. War viel. Viel zum Nachhören, viel zum Nachstudieren. Aber ja, es ist eben auch wirklich wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Darum steht ja so viel zum Tempel in der Bibel. Das ist nicht einfach nur zum Spaß da drin, sondern Gott hat es eben reingeschrieben, damit wir wissen, was mit Jesus der Fall ist und was auch für uns als Gemeinde der Fall ist. Nicht einfach bloß, damit mehr Buchstaben aufs Papier kommen, sondern damit wir die geistlichen Prinzipien lernen. Und das Wichtigste davon ist das Kreuz, aber wie das Kreuz von da aus dann alles andere beeinflusst. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir in dir den Zugang haben zum Vater. Danke, dass wir durch dich die Vergebung der Sünden haben, dass wir Tischgemeinschaft haben mit Gott, dass wir dem Vater und dir die Ehre geben dadurch. Danke für das alles. Und danke, dass du das in uns sitzen lässt. Dass du uns zeigst, wie wir ein Licht in dieser Welt sein sollen, wie wir mit dir Gemeinschaft haben und wie wir auch andere in die Gemeinschaft hineinrufen dürfen, wie wir es anderen mitgeben dürfen, das Wort und tatsächlich auch das Wort deines Kreuzes. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Amen.